DevTools ist so etwas, was immer mal wieder in der ARIA Working Group auch hochkommt. Und tatsächlich habe ich diese Woche auch wieder auf die Agenda für ein Meeting gesetzt.
Ich habe, Peter, als du das letztes Mal erklärt hast, gedacht, finde ich das gut? Brauche ich das? Oder gefällt mir das? Hintergrund ist, wir machen im Wesentlichen ja sehr viel Server-Side-Rendered und bauen uns da die IDs, sag ich mal, sehr generisch zusammen, um sicherzustellen, dass die auch eindeutig sind und so weiter.
Die gängigen Screenreaders, vor allem auf Windows, haben zwei Modi. Das ist der Browse-Modus und das ist der Focus-Modus oder App-Modus oder Formular-Modus.
Revision 707. Wir sind heute zu viert. Aus dem Team bin nur ich dabei, der Shep. Und das bedeutet, wir haben drei Gäste. Und das wäre zum einen der Pavel. Hallo, Pavel.
Schön, der Vollgarden.
Genau, stell dich mal ganz kurz vor. Du warst ja schon bei uns zu Gast, aber genau, einfach stell dich doch einfach nochmal kurz vor.
Mein Name ist Pavel Masarczyk und ich arbeite als Accessibility and Experience Expert bei der Agentur Winfluss in Wien. Surprise, surprise. Und wir sind eine Agentur, die sich für Webentwicklung und Barrierefreiheit spezialisiert. Also einerseits machen wir Webseiten für unsere Kunden, aber andererseits prüfen wir auch Webseiten von anderen, die von uns so eine Prüfung oder Training oder Begleitung gerne bestellen. Und ich bin eher in diesem zweiten Bereich tätig als Tester, als Trainer, als Berater. Und deswegen Experience steht in meinem Titel, weil ich seit meinem Geburt blind bin. Ich bin ein Native Screenreader User und dementsprechend berate ich auch intern bei uns im Team, aber auch extern an unsere Kunden alles, was die Benutzererfahrung in Bezug auf Barrierefreiheit und Screenreaders angeht.
Sehr cool. Dann haben wir den Peter. Hallo, Peter.
Hallo. Schön, wieder da zu sein.
Genau, du sitzt in Bonn, ne?
Das ist richtig, genau. Ich sitze in Bonn. Ich bin selbstständig unterwegs und bin also in dem Sinne Berater, wie man so schön sagt. Vor allem im wissenschaftlichen Verlagswesen. Und außerdem bin ich ein Invited Expert, was einfach nur heißt Freiwilliger oder Ehrenamtler bei der W3C ARIA Working Group.
Ja, cool. Und dann haben wir den Marco aus Oldenburg. Ne? Oldenburg war es doch. Oder
nee, nein, Norderstedt.
Norderstedt, ja, so. Sorry.
Alles gut. Ich bin, glaube ich, hier das Nordlicht in der Runde. War jetzt auch schon ein paar Mal mit dabei zum Thema ARIA. Und ich arbeite bei der PPI AG. Wir sind ein, ja, mittlerweile fast schon Konzern, sage ich mal, der Software für Banken und Versicherungen herstellt und im Wesentlichen eher eine Backend-Company, aber wie das so ist, auch wir brauchen Frontends und ich habe da das Glück, dass ich mich um die Frontends unserer Produkte kümmern darf.
Ja, und Barrierefreiheit spielt da ja auch eine große Rolle, ne?
Das spielt eine Rolle, auch wenn das je nach Kunde durchaus unterschiedlich ist. Es gibt ja öffentliche Banken oder Bundesbank, KfW zum Beispiel, die mit dem Thema Barrierefreiheit ganz anders umgehen müssen als vielleicht irgendwelche Privatbanken und genau.
Ja, genau, und die Hörenden hören das schon raus. Also es geht ja hier, es ist irgendwie riecht das alles hier wieder nach Accessibility, Barrierefreiheit und das ist auch korrekt, weil wir wollen heute wieder ARIA Glücksrad spielen. Das macht uns einfach Spaß und das ist auch immer sehr erkenntnisreich und genau, deswegen haben wir uns letztes Mal fürs nächste Mal verabredet, was eben heute ist und genau, wir drehen wieder an unserem Glücksrad, das man unter workingdraft.de/Glücksrad findet und wir haben alles weg selektiert, außer den Accessibility-Teil und genau, wir werden dann abwechselnd den Knopf drücken und dann wird irgendwas Barrierefreiheitsbezogenes oder mit ARIA zu tun habendes aus den MDN-Daten rausgefischt und uns vor die Füße geworfen und dann schauen wir mal, was wir so darüber wissen oder auch nicht wissen. Und ich weiß nicht, wer von euch hat Bock zu starten? Marco, willst du den ersten Knopfdruck tätigen?
Ich kann das gerne machen. Ich versuch's einfach mal.
Aha, ARIA Selected haben wir.
ARIA Selected, genau.
Ich glaube, das hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Also manchmal kommt das ja vor, dass wir dann so in so Glücksradrunden dann Dinge bekommen, die wir schon mal hatten. Aber ARIA Selected hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder?
Ich kann mich nicht erinnern.
Mhm. Genau.
Auf jeden Fall ist es etwas, wo es kein natives HTML-Äquivalent zu gibt.
Meinst du? Ich weiß es gar nicht. Was wäre denn mit einer Checkbox? Oder mit einer Option?
Ebenso. Also ich glaube, es gibt ein paar Control-Typen oder Elementen-Typen, die diesen Attribut haben dürfen. Mir kommt eher Option vor, weil Checkbox, das ist eher ARIA checked. Das ist ein,
ja, stimmt,
ein anderes Attribut oder anderer Zustand. Aber außer Option, das ist eine gute Frage, welche Elemente das noch unterstützen. Ich hab das Gefühl, das bezieht sich auf mehrere Elemente. Wobei Option ist das erste, was mir einfällt.
Soll ich sagen?
Ja, sag mal.
Ich bin natürlich immer derjenige, der MDN nicht vertraut und deswegen die Spezifikation gleich offen hat. Es sind, man möchte fast sagen, die üblichen Verdächtigen für irgendwas Kompliziertes. Grid Cell, Option, Row und Tab. Das sind die Rollen, für die es passieren darf.
Ja,
okay,
Tab.
Das heißt also.
Das habe ich voll vergessen.
Und dann deren Inherited, also sowas wie Column Header, Row Header. Und auch Tree-Item, interessanterweise. Genau.
Und was für eine, also inwiefern, also was macht ARIA Selected anders bei einem Grid als jetzt der Fokus? Mhm. Ist es dann, wenn man irgendwie mehrere Grid-Cells irgendwie auswählen möchte, aus welchen Gründen auch immer? Oder?
Ich glaube, das ist der wesentliche Grund, ja. Mhm. Einfach die mehrfache Auswahl. Ich möchte all diese E-Mails löschen. Ich möchte all diese Zeilen in meinem Spreadsheet löschen, diese Art von Situation.
Ja. Okay.
Oder eben auch auswählen, ne? Ein paar Optionen in einem Tree-View, mehrere Optionszweige auswählen.
Mhm.
Können wir vorstellen, ne? Wenn man so ein Tree-View hat, dass man dann quasi den ganzen Subtree irgendwo abgreifen kann, ne? Wenn man solche Konstruktionen hat, dass man alle Optionen in dem Unterbaumstrang auswählt, dass die dann auch selected werden, damit man sich dann richtig ins Knie schießen kann, wenn man dann irgendwie den oberen noch selected hat, aber unten wieder was deselected und dann geht die ganze Logik flöten.
Wie ist das bei Row List Box? Gibt's da, weil es gibt Listen mit Mehrfachauswahl. Wir haben das letzte Mal besprochen, glaube ich. Und ich habe auf APG Patterns, also diese ARIA Beispiele von der W3C, ein paar Implementierungen gesehen und es sind tatsächlich wenige, wo man mehrere Elemente auf einmal auswählen kann, so dass der Screenreader auch zum Beispiel vorliest, was gerade ausgewählt ist und was nicht. Was wäre dann für Listbox der Fall? Wäre das auch selected bei List-Items?
Nee, da hast du dann da sind die Options, ne? Also Option ist erlaubt und das ist ja in der Listbox.
Ja.
Oder? Habe ich es falsch im Kopf? Ihr seid der Firma wahrscheinlich.
Ja, da hast du schon wahrscheinlich recht. Ich habe das jetzt auch nicht im Kopf, müsste schauen.
Also hier in der MDM steht ja auch noch was von den Tabs. Ich glaube, Peter Royce auch das zu den üblichen Verdächtigen gezählt. Und ich finde, das ist wieder so ein gutes Beispiel, wo man das auch als Hook für das Styling verwenden kann. Also auch da den aktiven, ausgewählten Tab entsprechend kennzeichnen und also im Markup mit ARIA Selected kennzeichnen und dann das Styling darüber ansetzen. Man greift da eine bekannte oder standardisierte Semantik auf, muss sich keine extra Klasse ausdenken, wie das wahrscheinlich in 95% aller Fälle im Web so ist. Und ich glaube, als wir letztes Mal zusammengesessen haben, kam uns ja in dem Zusammenhang auch irgendwie das Multiselect, ARIA Multiselect vor und da sind wir darüber gestolpert, dass man auch mehrere Tabs auf einmal auswählen kann und haben uns gefragt, what, what? Keine Ahnung. Und im Nachhinein habe ich dann nochmal überlegt und ein bisschen mit Kollegen gesprochen. Und es gibt ja nicht nur, sage ich mal, so statische Tabs. Also man hat so eine Tab-Liste, um sozusagen den Content, den man hat, vielleicht ein bisschen runterzubrechen, kleine Sektionen, die man einzeln annavigieren kann. Wenn wir uns beispielsweise mal Excel anschauen, also so ein Excel-Sheet, das sind oder besteht ja auch aus mehreren Sheets, eine Excel-Datei, die durch so eine Tab-Strukturrunden voneinander getrennt werden. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass ich mehrere von denen selektieren kann, um sie vielleicht auch zu löschen, zu verschieben, whatever. Und genau, vielleicht als Nachtrag, ich glaube, das wäre eine Verwendungsform, wenn man so etwas baut, wo das Multiselect bei Tab-Strukturen auch irgendwie Sinn ergibt und helfen kann.
Ich würde gerne eine Implementierung von mehreren Tabs, die auf einmal ausgewählt sind, gerne anhören, wie sich das mit einem Screenreader anhört, also inwiefern die Unterstützung da läuft. Ist das einfach im Browse-Modus des Screenreaders muss ich mich erkundigen, welche ausgewählt sind, weil sonst, also im klassischen Tab-Panel, werden die Tabs sofort mit Pfeiltasten, wenn das korrekt implementiert ist natürlich, sofort also auf die Tab umgestellt, die ich gerade ausgewählt habe mit der Pfeiltasten. Also das ist keine gute Umgebung, um etwas zu prüfen, was ausgewählt ist und was nicht. Also dann die Frage eben, wie Screenreader auf sowas reagiert. Ich nehme an, einfach im Browse-Modus müsste man inspizieren.
Gibt es denn bei Google Calc, die machen ja sowas, so eine Art Excel-Sheet im Browser, gibt es da auch verschiedene Tabs, wo man verschiedene...
Mhm. Ja, kannst du schon machen, ja. Kannst du schon mehrere Sheets anlegen.
Mhm. Und Google ist ja eigentlich gut, oder? Also die müssen das doch sauber implementiert haben.
Ich würde auch da zuerst probieren, wahrscheinlich.
Ich habe mehrere Karten in einem Google Doc gesehen. Also Google Docs können auch, also klassische Textdokumente, können auch sogenannte Karten haben. Also der Inhalt ist auf mehrere, so wie Sheets, also auf mehrere Kategorien oder so Unterdokumente ist geteilt. Und das ist als ein Preview präsentiert für den Screenreader. Das ist eine extra Ansicht, also man muss da sich durchtabben. Und das ist dann als Preview implementiert. Ich weiß nicht, ich müsste aber die Sheets, da müsste ich schauen.
Ja. Ja, das kriegen wir wahrscheinlich so schnell jetzt nicht getestet. Aber ja, vielleicht weißt du das, kannst du das beim nächsten Mal berichten. Vielleicht hast du es dann mal geschafft, dir das anzugucken.
Nur nochmal von der sozusagen Spezifikationsseite aus. Wenn man in die Core AAM schaut, dann sind die Mappings alle sehr standardmäßig auf sozusagen selected, irgendwelche Selection APIs, Accessibility APIs auf der Betriebssystemebene. Also scheint mir, dass das ein relativ etabliertes Pattern sein müsste. Mhm. Aber ich habe es auch noch nie getestet.
Was mir noch aufgefallen ist, wo ich mich so ein bisschen drüber gewundert habe, und vielleicht kann das einer von euch erklären, also dieses Attribut kann ja true sein oder false. Und es kann aber auch also undefined haben als Wert, als, ich verstehe das so, dass das dann ein, weiß nicht, ist es dann ein String-Wert oder so, aber genau, es gibt ja andere Attribute, die nur true und false haben und wo man auch ein undefined, glaube ich, bekommt, wenn es einfach nicht gesetzt ist. Also wie ist das gemeint? Also weiß das einer? Warum gibt es da noch diesen dritten State undefined? Da steht halt, was steht hier? Das Element ist einfach nicht auswählbar. Genau, dann, also wissen wir auch nicht, ne? Also in der Spec steht's auch so drin. Also die kennen eben diese True-False-Geschichte und dann kennen die, gibt's eben auch Attribute, die True-False und Undefined haben. Zum Beispiel Area Expanded kann auch Undefined. Ja. Okay. Dann bleibt das auch erstmal offen.
Ja, ich meine, das kann einerseits, also manchmal kommt es einfach von, also ich habe auch gerade in den Core AAM, in der Core AAM nachgeschaut, das ist nicht gemappt. Ich weiß es jetzt nicht genau, wie die Geschichte hierbei ist. Manchmal ist es einfach aus sozusagen Spezifikations- oder irgendwelchen User-Agent-Interna heraus notwendig.
dass wir so ein Value noch dabei haben. Aber ja, in diesem Fall weiß ich es nicht.
Also bei uns, wir hatten vor kurzem gerade, es ist gar nicht so lange her, die Diskussion mit unseren Usability-Engineer-Experten, weil ein Produkt auch so eine Tab-Liste hat und einige dieser Tabs sind in bestimmten Zuständen deaktiviert. Und die Diskussion war, soll es sowas eigentlich geben können? Wollen wir das haben oder kann das weg, so nach dem Motto? Und wenn man sich jetzt entscheidet, das zu haben, aus welchem Grund auch immer, dann kann man an der Stelle vielleicht nicht sagen oder es ist nicht definiert, ob das selektiert ist oder nicht, weil es irgendwie ja deaktiviert ist. Aber was Klügeres fällt mir zu dem Zustand auch nicht ein.
Das ist halt auch das, was die ARIA-Spec dann sagt, ne? Also undefined ist also in der Beschreibung, also false heißt is not selected, true heißt is selected und undefined heißt is not selectable. Ne? Also das, was die Spec nahelegt. Aber wenn das dann nicht gemappt ist auf irgendwas auf der Betriebssystemebene, dann weißt du auch nicht wirklich, also dann müsste man jetzt sehr raten, was denn da tatsächlich beim User ankommt.
Mhm. Und, und ich wüsste gerne, was der Unterschied ist zu, ich lasse das Attribut dann einfach weg. Weil, warum sollte ich setzen, wenn das ein Element ist, was sowieso nicht selektierbar ist?
Ja. Und da kommst dann halt, glaube ich, auch einfach schnell in so Probleme, dass du nicht klar kommunizieren kannst, ne? Es ist jetzt nicht selectable, aber selected, ja, weil es halt ein always on ist oder irgendwie forced, weil du halt die Art von User bist oder irgendwas. Oder ist es not selectable, weil du nicht darfst? Also das ist einfach von der Kommunikation her dann doch immer schwierig.
Ja. Mysteriös. Vielleicht ist es ja auch einfach so ein, weiß nicht, so ein Legacy-Überbleibsel. Ich meine, manchmal ist es, also man sieht das ja auch bei HTML und CSS, dass so Dinge, die am Anfang entstanden sind, da war nicht alles so, da lief es nicht so ganz rund und dann hat man halt so ein paar Merkwürdigkeiten drin, die es halt später einfach nicht mehr gibt.
Okay. Nein, das ist doch nie passiert.
Nein. Natürlich nicht. Ja. Ich würde sagen, nächstes Attribut. Und was ich, Pavel, willst du mal probieren?
Schauen wir mal. ARIA Level. Level, das bezieht sich nämlich an auf, also nehme ich an, ich glaube, ich habe das schon auch mal gelesen, bin mir ziemlich sicher, auf Baumansichten, auf Treeviews. Also welche Ebene von dem Baum haben wir jetzt? Ob das Ebene 0 ist oder Ebene 1, so in Baumansichten kann man endlos die Elemente in der Struktur einbauen und das geht dann in die Ebenen und in die Ebenennummer.
Mhm. Ja, stimmt.
Und dann gibt's noch einen wichtigen zweiten Fall und dann gibt's einen neuen Fall.
Aha.
Den zweiten Fall würde ich sagen, sind Headings. Wenn man ein Heading selber macht, dann muss man ihm ein Level geben.
Also wenn man quasi ein Nicht-Heading-Element mit Role-Heading ausstattet,
genau.
Ne?
Genau, es gibt nur Role-Heading, es gibt nicht Role-Heading-Level 1. Mhm. Dann muss man ein Level geben. Und es passiert Lustiges, wenn man das versucht. Oder wenn man es wegslässt, dann ist es auch ein bisschen inkonsistent über die Browser hinweg und die AT. Und außerdem sollte man auch da nicht über 10 gehen.
Das, ja, ich wollte gerade sagen, nämlich, da kannst du dann über 6 nämlich hochgehen.
Genau, das ist ja auch nicht schlecht, ne? Mhm. Also ich meine. Oder was ich manchmal sehe und auch mache, ist, wenn man halt eine Überschrift hat, jetzt in einem langen Dokument wie in einem Buch oder so, ne, dann hat man halt manchmal Headings, die im Absatz integriert sind. Ne? Und dann kannst du natürlich kein Heading-Element mehr nehmen, also musst du es dann selber bauen.
Weil du das im Fluss haben willst, oder was meinst du?
Genau, weil es einfach vom Layout du es so haben willst, dass es im Textfluss drin steht. Mhm. Und dann kannst du nicht das
Heading. Ich habe anscheinend eine Anekdote zu ARIA Levels.
Ja, bitteschön.
Wenn man so hat. Na, also wir haben tatsächlich vor einiger Zeit eine Frage bekommen von einer Universitätsbibliothek, dass was tut man in einem Word-Dokument, wo die Überschriften bis 6 nicht ausreichen und man braucht 7, 8, 9? Das ist, von was wir gehört haben, der Fall in juristischen Texten vor allem. Das sind die Überschriftenstrukturen sehr, sehr dicht mit Absätze und Artikel und so weiter. Und ich habe festgestellt, dass JAWS damals das unterstützt hat, also 7, 8, 9, die Ebenen im Word, aber NVDA nicht. Und ich habe einen Pull Request, soweit bin ich noch nicht, aber Issue geschrieben. Und da hat sich jemand schon sofort gefunden, der das implementiert hat. Aber erst nur für Word. Und dann kam ein Stück Feedback von sonst jemanden. Ja, aber das kann man auch mit Aria hinzufügen. Also nicht nur die 6 Ebenen, die HTML von Anfang an anbietet, sondern auch Level 7, 8, 9. Und dann hat die Person tatsächlich das auch für Web hinzugefügt. Und dann haben sich die BenutzerInnen irgendwie gewundert, nachdem die Version mit dieser Änderung rausgekommen ist, wozu braucht man die Ebenen 7, 8 und 9? Und es sieht aus, dass nicht viele BenutzerInnen selbst sogar wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Und wozu könnte man so eine dichte Struktur, also eine tiefe Struktur verwenden?
Ja.
Also NVDA unterstützt das seit einiger Zeit auch.
Mhm. Und jetzt kommt ja auch noch HTML dazu und macht jetzt nochmal was Neues. Bei HTML wird ja jetzt gerade an der Heading Offset, an Heading, wie heißt es, Heading Offset?
Ja, ich glaube, das heißt Heading Offset, ja.
Gebastelt, damit man quasi doch wieder den alten Document Outline Algorithmus so ein bisschen machen kann. Also sprich, man kann dann auf einmal auf eine Section setzen, wie viel man zum Heading-Level dazu addieren möchte. Und dann werden die H1 halt zum, wenn du da den Offset 3 setzt, dann wird das H1 halt zum H3 oder zum H4, ich weiß es nicht. Und das ist natürlich auch dann nochmal ein schönes Durcheinander für die nächste Zeit wahrscheinlich.
Ja. Ja, aber es ist ja auch eine sehr willkommene Ergänzung von HTML. Schade, dass das nicht geklappt hat mit dem ursprünglichen, mit der ursprünglichen Outline-Idee. Genau, ich wollte noch hinzufügen, dass ich Aria Level auch gerne benutze, um HTML-Struktur, die SEO demoliert ist, wieder gerade zu ziehen. Also, weil da gibt's ja immer irgendwelche Verschwörungstheorien, die dann gerade verfolgen, sowas wie H2 sind die besten Überschriften, müssen alles in H2 machen. Und dann, genau, dann blutet mir das Herz und aber das dann SEO ist immer, kann sich immer durchsetzen, weil, obwohl die überhaupt keine Beweise in der Hand haben für ihre kruden Thesen, aber das ist so, die verkaufen ihr Snake Oil und dann korrigiere ich das eben immer, indem ich dann die Heading Levels einbaue oder Tags, die sie sich wünschen, aber korrigiere es dann mit dem Aria Level Attribut auf das Korrekte.
Weißt du, ob das dann Auswirkungen auf die Suchmaschinen hat?
Nee. Also das, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das sich gar nicht angucken.
Genau. Wir schauen, also, wie das wird jetzt mit KI. Also an was ich jetzt denke, ist eben, dass wenn OpenAI ihren Comet, war das Comet Browser?
Browser oder mit, Atlas ja, oder so?
Ausgestellt hat, die haben diesen Vorschlag geteilt und einen Ratschlag eben, dass barrierefreie Webseiten sollten viel Aria verwenden. Und da kommt irgendwie dieser Gedanke bei mir, wenn sie auch irgendwie ihre eigene SEO-Techniken ansetzen für ihre Agentic Browsers und Agentic des und jenes. Und wenn sie diesen Pfad verfolgen, dass Aria bedeutet gleichzeitig Barrierefreiheit und irgendwie definiert auch den Code der Seite, und hat so eine große Bedeutung, wird sich das bei den Modellen auch so auswirken, dass sie sich auch Aria anschauen werden. Nur so eine Theorie. Ich weiß nicht, ob es Beweise gibt oder Hinweise oder sonst Spuren.
Ja, ich glaube, das ist im Endeffekt, nutzen die das genauso, um sich durch eben die Webseitenstruktur zu hangeln und die zu benutzen, wobei ich mir vorstellen könnte, dass das durch dieses Die haben noch jetzt, wie heißt das, dieses Interface für Coding Agents, wo die so Tooling nutzen können. Nee, also das ist einfach so eine Schnittstelle, wo du dann, wo du denen sagst, so hier ist Playwright, du kannst es so und so bedienen und dann liegt mir auf der Zunge. Das gibt es aber auf jeden Fall jetzt. Ne. Nee, ist, ja, eigentlich weiß ich das auch, aber es ist mir jetzt entfallen. Und davon soll es ja auch eine Web-Version geben für Webseiten. Also es ist so quasi so diese.
Also MCP?
Ja, oder? Genau. WebMCP, also ja, okay. Genau. Genau, das ist gerade, also sowohl Microsoft als auch Google ist da gerade sehr hinterher.
Genau, guck ich. Jetzt möchte ich aber noch den neuen Fall reinbringen. Ich habe übrigens vergessen, es gibt auch noch Aria Level of Rows. Das ist dann so wie bei Tree, also bei Grids, wenn man dann Gedöns hat. Aber weil ich es so schön finde, dass es gerade dort drin steht, und wir letztes Mal auch so ein bisschen drüber geredet haben, über Aria Details, glaube ich, ist die Comment Row für Kommentare. Und da ist es, ist der Level gedacht, um vernestete, wie sagt man, ich kann kein Deutsch mehr, also Nesting.
Verschachtelt.
Verschachtelt, danke.
Ja, also so Antworten auf Antworten, so.
Da kann ich mir sogar vorstellen, dass man mehr als 10 braucht.
Oh, ja. Ja.
Die Einschränkung mit 10 ist ja nur bei Heading. Mhm. Also die ist nicht bei den anderen. Da, also bei einem Tree oder einem Grid ist ja.
Ja. Coole Property und irgendwie dann auch wieder gutes Beispiel dafür, wie viel man da rausholen kann. Also meistens denkt man ja erstmal, ja, das ist ja, bei Headings braucht man das und das war's, aber. Ja, jetzt haben wir da auch schon locker 10 Minuten drüber gesprochen.
Und dann sage ich noch eine Sache von der, bei uns, also in der Working Group gibt es seit längerem den Vorschlag, dass die Spec ein bisschen härter gegenüber User Agents ist, was das selber ausrechnen angeht. Dass man also irgendwie versucht, zu dem Punkt zu kommen, wo, wenn alles in der DOM ist, dann bitte auch der Browser selber die Level berechnen kann. Also zum Beispiel bei Trees, ne? Dass er einfach aus der Struktur des Accessibility Trees dann auch einfach selber bitteschön die Level und die anderen verwandten Eigenschaften dann hinkriegt. Und das wäre natürlich dann schön, dass man das dann wirklich, wenn man es auch vergisst, trotzdem diese Struktur eben automatisch den Nutzern geben kann. Wenn man jetzt nicht gerade ein Infinite-Ding hat, was gekürzt wird, weil die DOM sonst zu groß wird.
Also eigentlich auch so.
Bei Marco vielleicht.
So nicht ein Document-Outline, sondern dann so eine quasi lokale Structural Outline, wo der Browser einfach nach bestimmten Regeln
arbeitet. Ich glaube, wieder bei Heading redet da keiner drüber, weil das da ein Must schon immer ist, ein Author-Must, den Level anzugeben, aber bei den anderen, dass man es eben abschwächt, dass man eben einen Tree oder eben so eine Kommentarstruktur, dass das einfach der Browser selber kann.
Ja. Das ist ja nicht so. Ja, das ist auch total sinnvoll. Ja. Finde ich gut. Dann würde ich sagen, Peter, willst du mal schauen, was bei dir rauskommt?
Gerne. Bei mir hakt zwar gerade das Internet so ein bisschen, scheint mir, aber ich drücke jetzt trotzdem drauf.
Ja, es passiert was.
Juchi. Oh Gott.
Aria
jetzt wird's tief.
Owns Elements. Also Aria Owns ist eigentlich die Property und Aria Owns Elements ist dann sozusagen die DOM API, also wo du letztes Mal ja schon mal meintest, hey, ihr habt doch gar nicht über Aria Detail Elements gesprochen. Sehr cool, weil dann kann man das eben auch per JavaScript zuweisen. Und das scheint jetzt hier bei diesem Aria Owns, was immer das tut, auch möglich zu sein.
Ich habe, Peter, als du das letztes Mal erklärt hast, so gedacht, finde ich das gut? Brauche ich das? Oder gefällt mir das. Hintergrund ist, wir machen im Wesentlichen ja sehr viel Server-Side-Rendered und bauen uns da die IDs, sag ich mal, sehr generisch zusammen, um sicherzustellen, dass die auch eindeutig sind und so weiter und die Produkte da nicht irgendwie ja doppelte IDs vergeben können. Und ja, nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch kleinseitige Logik und ein Kollege, ich glaube, der das auch hier gehört hat, hat dann mal deinen Tipp genau noch das eingebaut. Und ich hatte dann ein Review von ihm zu einer ganz anderen Aufgabe auf dem Tisch und habe mir das so ein bisschen angeguckt und bin darüber gestolpert, dass das irgendwie komisch in den DevTools aussah, weil dieses Element da ja gar keinen Wert hat im Sinne von, das steht da zwar, und aber es hat ja keine ID, um es anzeigen zu können. Und das hat mich ein bisschen irritiert. Ich dachte, okay, da haben wir wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht und serverseitig den Wert nicht richtig gesetzt und das als Anmerkung in den Review-Kommentar geschrieben. Und er sagt, nee, das habe ich genauso gemacht, wie das in dem Podcast quasi beschrieben ist. Ja, also da bin ich einfach reingefallen, weil das ja für mich zumindest gewöhnungsbedürftig dargestellt wurde in den DevTools. Weil man hat nur das Attribut und keinen Wert. Und da muss man sich noch ein bisschen, ich musste mich dran gewöhnen, aber jetzt weiß ich das. Und wie heißt das so schön, aus Fehlern lernt man immer am besten.
Da öffnest du jetzt einen Riesenfass. DevTools ist so etwas, was immer mal wieder in der ARIA Working Group auch hochkommt. Und tatsächlich habe ich diese Woche auch wieder auf die Agenda für ein Meeting gesetzt, weil viele in der Gruppe das Gefühl haben, da könnte man viel, viel, viel mehr Positives mit schaffen, wenn einfach viel mehr Fehler an die Entwickler weitergegeben werden, wenn die DevTools offen sind, auch einfach um zu klären, was passiert ist. Ne? Also zum Beispiel, wenn man irgendwie Role Presentation, Role None, wenn man das falsch gebraucht oder wenn man ARIA Hidden falsch gebraucht, sodass es vom Browser ignoriert wird. Ne? Das sind so diese klassischen Situationen, wo inzwischen viel Korrektur da ist in den Browsern und auch in der Spezifikation, aber auch noch zusätzlich vielleicht Heuristiken drin sind, um einfach für die Nutzer was wieder nutzbar zu machen, was ein Entwickler aus Versehen kaputt gemacht hat. Und du kriegst es gar nicht mit, ne? Als Entwickler. Es funktioniert einfach. Es war super. Ja? Meine User, meine End-User sagen auch, klasse, es funktioniert mit deren assistiven Technologien. Aber du machst eigentlich was falsch und du läufst nur in die Fehlerkorrektur. Ja. Und das ist natürlich auch so ein Beispiel. Und das ist auch ein Beispiel, also ich habe es gesehen, ich glaube, bei Chrome kann man schon zum Beispiel, wenn man jetzt, wir hatten letztes Mal, glaube ich, ARIA labeled by elements oder ihr vorletztes Mal, ne? Und wir hatten nochmal drüber gesprochen. Und da kannst du es dann tatsächlich im Accessible Name, glaube ich, sehen, dass du den richtigen hinkriegst, wenn du dir ein Beispiel baust. Und dann siehst du, dass der sozusagen berechnete Accessible Name, der in den DevTools angezeigt wird, der ist dann tatsächlich das, was du dir aus drei Stücken, die du im Elements API übergeben hast, zusammengesetzt wird. Also da kannst du dann so ein bisschen um die Ecke gedacht das rekonstruieren. Aber sobald es komplizierter wird und gerade bei dem Beispiel, ARIA Owns ist so oder so mit Vorsicht zu genießen, sollen wir darüber reden, was das eigentlich macht?
Ja klar, wir haben es ja jetzt
können auch einfach nur so lästern.
Ja, oder wir lassen das so als Cliffhanger stehen.
Also ARIA Owns ist so eine Property, die man vermeiden sollte, wenn es nur irgendwie geht. Sie ist dafür da, um den Accessibility Tree umzubauen. Um zu sagen, dieses Element besitzt ein Element, das ganz woanders in der DOM steht, als sozusagen Accessibility Child. Und also im Accessibility Tree wird es einfach von ganz woanders in der DOM unter dieses Element gesetzt oder an die Kinder dran gepampft. Und das führt ganz leicht zu Fehlern und Problemen. Und man sollte es möglichst lassen. Und das ist jetzt die Elements API da oben drauf, die dann eben ermöglicht, dass man nicht einfach eine Liste von IDs übergibt, sondern tatsächlich, wenn man in JavaScript arbeitet, ein Array von Nodes übergeben kann. Was natürlich noch viel lustiger ist, wenn man das Ganze in JavaScript macht und dann einfach irgendwelche Elemente von der DOM im Accessibility Tree umschreibt und das gar nicht mehr sieht, weil man das alles nur auf der Skriptebene gemacht hat.
Aber warum also würde noch man das überhaupt machen wollen? Also was wäre dann, also was ist so die ursprüngliche Idee oder Motivation gewesen zu diesem Attribut?
Bin ich überfragt. Das ist so alt. Ah. Das haben wir schon immer so gemacht, ist da, glaube ich, die Antwort. Und es führt auch trotzdem immer noch zu Problemen.
Mhm. Wahrscheinlich aus Unwissenheit, aber wir haben es hier so auf die grüne Liste gesetzt, im Sinne von, ja, das kann man durchaus verwenden. Wenn man halt im DOM eben nicht die semantische Hierarchie hat, wahrscheinlich aus Darstellungsgründen, dann kann man das hier quasi wieder gerade biegen. Du sagtest jetzt, mit Vorsicht zu genießen oder lieber gar nicht, weil man viel kaputt machen kann. Ich würde jetzt vermuten, kaputt ist es ja eigentlich schon, wenn man im DOM selbst nicht die semantische Hierarchie hat. Ja, aber warum man das möglicherweise sonst gebrauchen könnte, weiß ich auch nicht. Es gab da so einen schönen Artikel halt von Leonie Watson.
Genau, also ich, also was halt schief gehen kann, ist dann zum Beispiel sowas, also wir haben letztens festgezurrt in den Spezifikationen, was passiert, wenn du mit Aria Owns etwas ins Ziel nimmst, also zu dir ziehen willst als Element, was unter einem Aria-Hidden-Baum steckt. Ja? Also, wer gewinnt, ne? Ist es immer noch hidden und du hast einfach nur was Verstecktes unter dein anderes Element gezogen? Oder nicht? Ja? Und das kann relativ schnell passieren, wenn man so klassische Konstrukte macht, wie irgendwie vielleicht sich was für sein Label hinzuzieht und dann ist man plötzlich in einem Dialog und dann ist irgendwie das andere auf hidden gesetzt und dann, ne, weil man ein Modul gebaut hat und dann weiß er nicht mehr, was funktioniert. Oder ich hatte letztens ein Beispiel, wo wieder Role Presentation, bei Role None Role Presentation gibt es dieses Konzept der Inheritance, dass wenn man ein Role None auf, sagen wir mal, ein Table-Element macht, dann wird das vererbt auf alle Table, typischen Table-Elemente. Ja. Damit man nicht immer überall Roll None, Roll None, Roll None schreiben muss, wird es halt vererbt auf die klassisch, also auf die, die im HTML-Content-Modell halt dazugehören, ne? Also Table Body, Table Rows, Table Cells. Aber natürlich nur den ersten Level, falls du da drin wieder eine Tabelle hast und so einen Wahnsinn machen willst. Und dann hast du aber auch das Problem, was ist, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Liste habe, die habe ich Roll None gemacht, dadurch sind die Listen-Items auch Roll None und jetzt habe ich aber eins von diesen Listen-Items irgendwo Aria Owned von was anderem. Ist es dann wieder ein Listen-Item plötzlich oder ist es immer noch ein Roll None? Das sind halt einfach so Sachen, die passieren so leicht im Chaos der UI. Und dann wird's schwierig. Und an sich, der Accessibility-Tree ist schwierig.
Du hast mich überzeugt, ich werde das jetzt mal auf die gelbe Liste bei uns setzen.
Aber du hast grundsätzlich recht, es ist so alt, dass es ziemlich robust ist, ja. Aber es gibt halt diese komischen Nebeneffekte und die sind halt dann echt schwer, wenn man nicht tief in der Spec drin steckt. Und auch wenn man in der Spec drin steckt.
Ja, man bräuchte eigentlich sowas wie also so ein HTML-Parser, der ja dann irgendwann spezifiziert wurde, weil die Browser-Scheller so verschiedene Edge-Cases irgendwie jeder für sich individuell auf eine Art und Weise gelöst hat. Und man dann ja bei, sagen wir, ungültigen oder nicht ganz sauberem HTML dann wirklich unterschiedliche Ergebnisse in verschiedenen Browsern hatte, was man so vor sich sah. Und das ist ja jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. Also es war ja auch, glaube ich, sehr viel Arbeit, das so zu vereinheitlichen und sozusagen die Quintessenz aus diesen ganzen Herangehensweisen dann in einen Spec niederzuschreiben. Aber jetzt, ich habe das wirklich Ewigkeiten nicht mehr gesehen oder einfach oder seitdem gar nicht mehr gesehen, dass HTML oder ein dasselbe HTML in unterschiedliche DOM-Strukturen resultieren würde in verschiedenen Browsern. Außer sie können halt irgendwas nicht wie ein HR-Element in Select oder sowas relativ Neues oder das Geolocation-Element oder so.
Ja, das, genau, da gibt's auch immer wieder Diskussionen, wie wir da irgendwie hinkommen. Ich denke, da sind, der eine Teil ist der Accessibility Tree, der einfach nicht spezifiziert, fertig spezifiziert ist, weil er von den Betriebssystemen abhängt, zu sehr noch historisch. Und das andere ist natürlich, dass Aria gerade dafür da ist, wenn es halt nicht mit HTML geht. Und deswegen sind halt von Anfang an etwas wildere Konstruktionen möglich. Und das macht es manchmal echt schwer. Und vor allem schwer, wenn man es halt mischt, ne? Also wenn du halt Aria nur auf Diffs anwendest, dann ist es meistens also viel robuster, als wenn du halt anfängst, irgendwie eine Liste umzuschreiben. Aber das ist halt häufig ja auch durchaus sinnvoll, ne? Wenn man ein natives Element nimmt, dessen Funktionalität man haben möchte, zumindest als Fallback oder vielleicht auch als einfach als Teil der Funktionalität, die man bauen will.
Ja. Nee, ich dachte gerade, du wolltest jetzt eine Lanze brechen, Buttons doch mit Diffs zu bauen.
Nein. Ja. Wir reden über sowas wie Tree Grid oder so, wo wir kein HTML haben.
Ja. Genau, ich glaube, sonst würde Manuel Matusowicz auch sofort hier auftauchen in unserem Podcast. Der würde das.
Ja, genau, aber mit dem habe ich letztens über Aria Owns, so eine ähnliche, das war Road Presentation, egal, anderes Thema.
Ach, das war das mit den SVGs wahrscheinlich, oder?
Genau, dann haben wir uns kurz ausgetauscht.
Mhm. Ja, können wir auch nochmal verlinken. Der hatte einen Artikel darüber geschrieben, wenn man SVG einbindet, also in sein HTML, ob es eben reicht, denen ein Role Presentation zu geben oder eben ob man Aria hidden gleich true setzen sollte. Und letzteres wäre wohl besser, weil man damit einfach sicherstellt, dass da wirklich gar nichts rausliegt dann aus dem SVG, was man nicht haben möchte. Genau, ich suche das mal.
Genau, und da war wieder so ein Beispiel dafür, was man eben leicht übersieht, wenn man dann halt das SVG mit Role Presentation oder Role None bezeichnet, aber dann Aria Label draufpackt, dann gibt es tatsächlich eine Regel in der Spezifikation, die sagt, wenn du ein globales Aria-Attribut nimmst, dann ist die Role Presentation weg. Weil du dann gesagt hast, hier mache ich was Wichtiges und dann kannst du es nicht einfach Presentation machen.
Mhm.
Da gibt es einfach die sogenannte Conflict Resolution und das ist halt wie erwartet. Und da wäre es zum Beispiel super toll, wenn das einfach in den DevTools irgendwie angezeigt würde.
Ja, okay, anstatt, dann ist aber die Conflict Resolution ja so ein bisschen so dieses, was ich eben meinte mit dieser Parser-Spezifizierung, Standardisierung.
Ja. Für diesen einen Fall, genau.
Ja.
Hey, kurze Werbeansage von uns. Seit 2011 sind wir regelmäßig auf der Beyond Tellerrand, einer Konferenz für Kreative und Entwickler. Und sie inspiriert uns bis zum heutigen Tag. Das nächste Mal findet die Konferenz am 27. und 28. April 2026 in Düsseldorf statt. Tickets kosten 349 Euro, was für 2 Tage Konferenz mit dem Line-Up ein Schnapper ist. Und wir würden uns freuen, dich dort zu treffen. Auf der Webseite beyondtellerrand.com ohne Bindestrich gibt's alle Infos. Und noch ein Tipp, gönnt euch ein Zimmer im Holiday Inn oder im New Tab neben der Venue, denn abends kann man dort oft noch mit den Speakern und der Community an der Bar abhängen. Wir alle freuen uns, wenn du dabei bist. Und wer darüber hinaus noch Bock hat, dem gebe ich persönlich gerne eine Führung durch Düsseldorf inklusive Königsallee, Altstadt, Medienhafen und japanischem Viertel.
Okay, dann wäre jetzt der Marco wieder dran zu drücken.
Was ist mit dir?
Ich bin nur Host. Ich bin hier nur der Host. Ihr seid hier die Stars.
Du hast den Generator geschrieben. Du weißt jetzt eben schon, was rauskommt.
Ja, ja, genau. Ich bin schon biased. Ich steuere das eigentlich hier, was hier rauskommt.
Ah ja, disabled ist es geworden.
Würde ich auf den ersten Blick sagen, ist so ein Attribut, das wir in 30 Sekunden erklärt haben, aber wahrscheinlich ist es nicht so, oder? Das ist vielleicht wieder ein Trugschluss.
Doch, ich glaube schon.
Mhm.
Wir haben es hier auf die rote Liste gesetzt.
Nicht verwenden. Also hier kann ich wieder sagen, es geht um die JavaScript-API, ne, also um die Reflected Property und nicht um das Attribut.
Genau, aber das liegt...
Das nur so als kleines Detail, aber das ist ziemlich wurscht an der Stelle.
Genau, aber das ist ja technisch bedingt, also die tatsächlich ist irgendwie war die MDN ist so aufgebaut, dass ich bei den ARIA-Sachen nicht die Attribute so leicht rausfischen kann, sondern immer die DOM-Versionen, die DOM-Varianten. Aber genauso gemeint wäre jetzt im Grunde beides. Ja. Ja, ihr habt das wahrscheinlich auf der roten Liste, Marco, weil ihr dann direkt das Disabled-Attribut wahrscheinlich nehmen würdet. Man könnte das höchstens für Elemente benutzen, für die es keine nativen HTML-Elemente gibt, die trotzdem disabled sein müssten.
Genau, wobei man ja grundsätzlich auch sagen muss, dass überhaupt disabled ja sehr kritisch gesehen wird. Also wir hatten Manuel Matusowicz, ich glaube in seinem Buch hier, schreibt er auch, man soll das gar nicht verwenden oder er sieht keinen wirklich sinnvollen Use Case. Ich weiß, dass wir das auch diskutiert haben und den Fällen, wo es wahrscheinlich sinnvoll ist, haben wir tatsächlich das Native oder für uns sinnvoll ist, das Native verwendet.
Aber für React-Entwickler ist es vielleicht dann wichtig.
Für React war.
Naja, die müssen ja leider, es geht ja, technisch ist das ja nicht anders möglich, die müssen ja Diss dann nehmen für alles. Und dann also, müssen die natürlich bei diffRollButton den per aria disabled true auf disabled setzen. Nein, Quatsch. Das war jetzt natürlich nur ein bisschen Trolling hier.
Du hast...
Ja, ich wüsste auch nicht, wann ich es benutzen würde. Genau.
Ja.
Und man müsste es dann ja auch in JavaScript zusätzlich auch dysfunktional machen und vielleicht auch das CSS entsprechend machen, dass es vielleicht so User-Selectable None und Pointer-Events None und so, damit es dann auch wirklich sich so verhält, wie man es sonst kennt von Disabled-Attribut.
Ja, damit es auch von der Fokusreihenfolge mit der Tastatur verschwindet. Das ist auch wahrscheinlich
also der Fall. Disabled Input-Elemente kann man nicht fokussieren. Ist das richtig? Das ist so.
Genau, das glaube ich.
Ja.
So. Na, das kann man nicht.
Aber kriegt man die angesagt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Formular hätte mit einem disableden Submit-Knopf, weil ich den erst enablen will, wenn das Formular valide ist, also weil ich Required-Felder habe oder sowas, würde man diesen Submit-Button dann kommuniziert bekommen oder wäre der dann auch im Grunde wie weg?
Ich glaube, dazu eine kleine Erklärung für Menschen, die sich weniger mit der Materie beschäftigen. Die gängigen Screenreaders, vor allem auf Windows, haben zwei Modi. Ich habe das heute schon ein bisschen angekündigt. Das ist der Browse-Modus und das ist der Focus-Modus oder App-Modus oder Formular-Modus. Hat es auch in JAWS geheißen oder heißt es anscheinend immer noch. Es geht darum, dass im Browse-Modus die Pfeiltasten sind einfach Navigator-Tasten, also wir betrachten nicht, also normalerweise scrollen die Pfeiltasten die Seite für sehende BenutzerInnen. In diesem Modus des Screenreaders aber, wir betrachten die Seite Element nach Element, so wie das ihm von dem Barrierefreiheitsbaum ausgegeben ist. Das heißt, wir navigieren über alles, also über interaktive und nicht interaktive Elemente gleichzeitig oder je nachdem, nach der Reihenfolge. Und dann wird wirklich alles angesagt. Also egal, ob das fokussierbar oder nicht fokussierbar ist, interaktiv oder nicht interaktiv ist, in dem Fall hört man einfach Submit-Taste nicht verfügbar.
Okay, das ist jetzt der Browse-Modus, ne?
Genau, das ist der Browse-Modus. Und der Formular-Modus ist einfach ein Modus, in dem sich die Tastatur... warum wir den Browse-Modus auch brauchen, ist, weil wir mit den diversen Buchstaben auf unserer Tastatur zu Elementen eines diversen Typs springen können. Zum Beispiel die Buchstabe H springt zur nächsten Überschrift, T zur nächsten Tabelle, L zur nächsten Liste und so weiter. Deswegen können wir auch in diesem Modus keine Buchstaben zum Eintippen von Texten, zur Angaben können wir nicht verwenden. Und dann brauchen wir den Formularmodus. Und in den Formularmodus verhält sich die Tastatur wie für alle anderen BenutzerInnen. Gruppen, also Tab und Shift-Tab, springt zwischen den interaktiven Elementen. Die Buchstaben geben Text ein und so weiter. Und dann wird es natürlich übersprungen. Wenn wir schon Formulare ausfüllen, dann springt man meistens mit der Tab-Taste von Feld zu Feld, weil das ist einfach schneller als Modus einschalten, schreiben, Modus ausschalten, zum nächsten Feld Modus einschalten und so weiter. Und dann wird natürlich vieles übersprungen. Da wird Text übersprungen, wenn zwischen zwei Felder befindet sich was am Text. Da kann man schon denken, ob in dem einen oder anderen Fall eine Verknüpfung durch Aria Describe By nicht sinnvoll wäre oder einfach ein Aria Description. Dann werden auch nicht fokussierbare Elemente übersprungen und so weiter. Aber im Browse-Modus ist alles erlaubt, solange für Screenreader sichtbar.
Okay, das heißt, man würde in diesem Formularmodus eben auch disabled Felder gar nicht bemerken.
Nein, nein, ja. Tatsächlich okay. Nicht. Das ist eben die Frage, weil wenn die nur ARIA disabled sind, also ARIA disabled haben, aber nichts sonst gemacht geworden ist, um die auszuschalten. Also zum Beispiel, die werden nicht verhindert, mit der Tastatur fokussiert zu sein. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass irgendwas angesagt wird. Mhm. Aber wir können das trotzdem nicht bedienen, weil das... Oder ja. Ist das vielleicht nur eine Ansage? Weil ARIA im Grunde, glaube ich, in vielen Fällen sorgt für die Ansagen von den Screenreader, ist mein Gefühl zumindest. Und dann wird einfach angesagt, nicht verfügbar, aber fokussiert kann es trotzdem sein, weil die genau, andere Elemente...
Ändert sich nichts.
Ja.
Das ist ja dann sozusagen das Äquivalent. Ne? Also wenn wir das disabled machen, dann sieht der Anwender ja noch, dass die Funktion, also dass es eine Funktion da gibt, die aber aktuell nicht für ihn verfügbar ist. Aber er kann es sehen. Und jetzt verstehe ich, wenn es disabled ist, dann würdet ihr in dem Formularmodus das gar nicht entdecken. Das wäre sozusagen ja so, wie würden wir das ganz ausblenden, das Element. Ja, und das heißt, man könnte ARIA disabled verwenden, weil der Fokus ja dann also die Elemente wären nach wie vor fokussierbar. Das heißt, ihr würdet sie in dem Formularmodus entdecken können. Das wäre dann ja analog wie die sehenden User die disablede Elemente sehen können. Also hätte das in der Form ja vielleicht sogar ein, weiß ich nicht, ob es ein gewünschter Effekt ist, aber zumindest hätte man etwas Analoges für den Accessibility Tree geschaffen.
Ich glaube, ja. Das hängt von Fall zu Fall ab, weil natürlich, wir wollen immer die gleiche Erfahrung haben. Die Frage ist auch immer, ob diese hinzugefügte, diese zusätzliche Erfahrung einen Mehrwert bringt, weil die meisten von uns arbeiten mit Sprachausgabe und das ist ein sehr langsames Einnahmekanal. Mhm. Und dann ist es auch wichtig, so wenig Inhalt wie, so viel wie nötig, so wenig wie es geht, vorzustellen, damit man relativ schnell durch die Seite navigieren kann. Also wenn etwas keinen Mehrwert bringt. Es gibt natürlich auch Read-Only-Controls, also Felder, die nur zum Lesen sind. Die kann man auch fokussierbar machen und den Inhalt darstellen, ohne sie zu auszuschalten oder disabled zu machen. Die sind einfach read-only und die kann man lesen. Man kann von denen was auswählen, aber nicht bearbeiten. Und das ist anders angesagt. Das ist als nur lesen, nur Lesemodus oder nur lesen Eingabefeld angesagt. Und dann weiß ich auch, ich kann hier nichts bearbeiten, aber vielleicht kann ich das lesen oder auswählen.
Ja, dann wäre das vielleicht eine gute Alternative, zumindest für Inputfelder, die man sozusagen ausblendet unter bestimmten Bedingungen oder so quasi leicht wegblendet. Ja, also, nein. Aber um sie eben den Sehenden noch so zu zeigen, dass das eine Möglichkeit wäre, wenn man denn zum Beispiel irgendwas im Formular anhakt. Und so könnte man das dann replizieren für Screenreader-User, aber für Buttons ist das natürlich, geht das ja nicht.
Ja. Ich glaube, das Schwierige ist, wenn du ARIA disabled auf echten HTML-Elementen verwendest, du ja ein sehr schwaches Signal nur hast an die Nutzer und tatsächlich ja nicht die Funktionalität blockierst. Das heißt, du kannst ganz leicht reinlaufen, dass das Element noch was tut, scheinbar, ne? Wenn es jetzt irgendwie eine Checkbox ist.
Ja.
Und dann kommt's, dann wird's arg schnell wahrscheinlich.
Ja, das muss man dann, da muss man das alles zusammen dann auch richtig machen, ne? Also sowas wie irgendwie Tab-Index -1 oder.
Ja, also es gibt Stimmen, die sagen, es muss auch irgendwie, also die Menschen oder viele, die sagen, disabled nicht verwenden, die haben das Argument, dass dieses Element dann eben gerade nichts macht und der User kein Feedback bekommt und jetzt gar nicht weiß, warum das nichts macht. Sondern die wünschen sich eher, dass da schon noch was passiert und dass dann die explizite Fehlermeldung erscheint, warum er diese Aktion jetzt nicht ausführen kann. Na, und deswegen, ja, gibt es Stimmen, die sagen, Disabled gar nicht verwenden. Es gibt Corner Cases, wo das schon sinnvoll ist, also insbesondere wenn man viel mit Power-Usern zu tun hat, die das dann gut kennen. Also da kann man noch mal mehr an Bediengeschwindigkeit rausholen, weil durch den deaktivierten Zustand vielleicht genau das kommuniziert wird, was der Anwender wissen möchte und so weiter. Also ist nicht so ganz einfach, glaube ich.
Ja, ich bin da auch einfach nicht erfahren genug, glaube ich, in dem Bereich. Ich könnte mir gut vorstellen, dass zum Beispiel, wenn man zum Beispiel daran denkt, es gibt ja in der WCAG die Ausnahme für Disabled Elemente, was zum Beispiel Kontrast angeht. Mhm. Das heißt ja aber nicht, dass man nicht trotzdem was Zusätzliches an Informationen bereitstellen kann. Nicht wahr? Und wenn man das dann tut, um es eben klarer zu machen, weil es eben sonst schwer nutzbar ist, dann kann man das ja vielleicht auch einfach auf eine Art und Weise machen, die dann eben funktioniert, ohne dass das, also die zum Beispiel eben in der Tab-Reihenfolge steht und einfach diese zusätzliche Information hat, dass hier was war, was nicht funktioniert. Ne?
Mhm.
Aber wie gesagt, ich bin da nicht erfahren genug.
Ich habe jetzt testweise die Zufallsgenerator-Taste hier auf meiner Seite lokal mit ARIA Disabled versehen, um zu schauen, was NVDA damit tut.
Ja.
Der fokussiert es immer noch im Formularmodus, aber sagt dazu nicht verfügbar.
Ah.
Ja.
Also du hast ARIA Disabled aufgelegt oder Disabled?
ARIA Disabled.
Ah ja. Okay.
Also das ist das Einzige, was es von meiner Perspektive ausmacht, ist, es versorgt die Taste mit der Ansage nicht verfügbar. Nichts anderes. Also es wird nicht für mich ausgeblendet. Ja. Es wird nichts anderes getan.
Ja, aber das ist
getan.
Ja bei ARIA eigentlich auch nie der Fall, dass es irgendwelche anderen Effekte hat. Also man kann Dinge dann auch nicht auf einmal klicken, weil, also wenn dann bei Roll-Button das jetzt und genau,
ja.
Insofern also, fällt NVIDIA es sich,
das
wie man das kennt.
Implementiert.
Genau. Und um jetzt direkt die Überleitung zu machen, du hast es dann auch getestet und geklickt und hast auch das nächste, also du warst auch dran, also es passt alles und hast jetzt direkt das nächste Attribut hier.
ARIA Controls. Und das ist so ein Attribut, der mich durch den Kopf ziemlich oft läuft, weil ich sehe ihn oft angewendet. Und es ist von meinen Screenreader, also NVDA, den ich am meisten teste, nicht unterstützt. Und ich habe ein bisschen dazu gelesen, also nur zur Erklärung, wenn ich das richtig verstehe, der ARIA Controls informiert die BenutzerIn darüber, dass ein Element ein anderes Element kontrolliert. Und so ein typischer Fall für mich, wo das gut funktionieren würde, ist ein Formular, in dem ein Element weitere Elemente auslöst. Also ich check einen Checkbox und als Resultat dieser Aktivierung erscheinen weitere Felder irgendwo weiter unten auf der Seite. Das war, glaube ich, der Prinzip hinter diesem Attribut. Das Problem ist da, das ist zumindest die Diskussion im NVDA GitHub Repositorium gewesen. Die Praxis hat gezeigt, es ist in meisten Fällen so, dass das Element, das kontrolliert wird, im DOM direkt nach dem Element, der kontrolliert, liegt. Also die beiden sind nebeneinander und es ist normalerweise oder in meisten Fällen sollte nicht notwendig sein, diese Verknüpfung noch zusätzlich dazu zu erstellen. Ich habe aber schon Formulare gesehen, wo eine Auswahl, die wir irgendwo früher treffen, sich auf Felder weiter unten bezieht. Es ist nicht oft, aber ich habe vor kurzem sowas getestet und da habe ich mir gedacht, ja, hier wäre ARIA Controls eigentlich super geeignet. Das Problem ist tatsächlich, dass die Unterstützung sehr begrenzt ist. JAWS unterstützt das, soweit ich weiß, aber es ist standardmäßig ausgeschaltet, dass es benachrichtigt, dass ein Element ein anderes kontrolliert Und es sollte auch möglich sein, zwischen den beiden zu hüpfen. Also von kontrolliert zu den Kontrollierten hin und her, wie bei Details, wie bei Flow to und Flow from und so weiter. Und auf Apple weiß ich nicht, ob das auch unterstützt ist. Ich habe das noch nie auf iOS gesehen, macOS habe ich nicht. Aber ich glaube, die Unterstützung ist, wie gesagt, begrenzt und ich weiß nicht, ob es einen Konsensus auch in der WCAG, in der W3C Community gibt, Peter, ob dieser Attribut weiter unterstützt sein sollte. Aber vielleicht bin ich da nicht bestens informiert.
Ich glaube, da lehne ich mich jetzt nicht weit aus dem Fenster an der Stelle. Aber ich glaube, die Situation stimmt, wie du sie beschreibst. Mhm. Was die Hoffnung angeht, Aria Controls nützlich zu machen, ist dann immer schwierig, weil es eben letztlich auf ein Problem hinausläuft, das außerhalb der W3C steht, nämlich die assistiven Technologien selber. Ne? Aria und alle anderen Spezifikationen hören halt beim User Agent auf und was darüber hinausgeht, und das ist sozusagen, ich finde, immer einer der schwierigsten Punkte von der Aria-Welt, da kommt halt eigentlich der wesentliche Teil dann außerhalb. Und über den kann die Spezifikation nichts sagen. Die kann dann vielleicht Hinweise geben, wie man was machen kann, oder wie man irgendwas den Usern bereitstellen können sollte oder und so weiter. Aber sie kann letztlich keine verpflichtenden Aussagen machen. Und das ist einfach so ein Grundkonflikt, der es so unglaublich schwer macht, diese Spezifikationen auch voranzutreiben, dass wir da eben nicht nur, also nicht bis zum Ende Spezifikationen schreiben können. Ne, das ist also das höchste der Gefühle, was da in anderen Spezifikationen mir einfällt, ist halt, dass die CSS-Color-Modelle, die Farbmodelle, die jetzt neuere Monitore brauchen, das ist so ungefähr das Einzige, was mir da einfällt. Und da ist es dann halt auch doch eher ein kleineres Problem. Und bei uns ist es doch essentiell der Teil, den wir gar nicht ansprechen können. Und der auch leider häufig nicht vertreten ist in den Prozessen, weil die Projekte häufig klein sind. Ich meine, die Screenreader sind ja noch, die sind schon klein und die sind noch ziemlich groß. Aber wenn man an andere assistive Technologien denkt, wie einfach nur Browser-Tools zum Vorlesen, ja, die sich vielleicht auf Dyslexie spezialisiert haben oder irgendwie die E-Book-App, die halt auch einen Vorlesemechanismus hat, ne, und all diese Dinge, die kommen halt gar nicht, also die haben überhaupt keine Ressourcen, um präsent zu sein. Das ist einfach ein Riesenproblem. Mhm.
Aber das heißt, dass also JAWS war das jetzt, ne? Oder was?
Ja.
Hatten wir über JAWS gesprochen? Der kann kein Aria Controls auswerten. Also damit kann er nichts anfangen.
Das ist NVDA. Also NVDA kann das komplett nicht. JAWS kann das, wenn man irgendwas Erweitertes in Einstellungen einschaltet. Und dann kann man, glaube ich, auch zwischen den Elementen hin und her springen. Also du kannst von den Checkbox.
Erstaunlich.
Ja.
Also einfach weil ich das Gefühl habe, dass das so als Best Practice auch kolportiert wird, zum Beispiel bei so Menüs, die man mit Submenüs, die man aufklappen kann, da hat man ja eigentlich immer diese Combo aus Aria Controls und Aria Expanded und so. Und das heißt dann letztlich, dass die meisten Screenreader da gar keine Beziehung zwischen diesen Elementen herstellen können?
Ja, das würde so sein. Die Frage ist dann nur, in einem Menü, also wenn ich mir so ein Navigationsmenü mit Unterpunkte, mit Hamburgers vorstelle, dann kommt in der Tab-Reihenfolge oder auch im Browse-Modus, im Barrierefreiheitsbaum, die ausgeklappte Liste direkt nach dem Auslöser, direkt nach dem Akkordeon-Taste, nach dem Trigger. Mhm. Und dann ist die Frage, brauchen wir wirklich eine extra Verbindung herzustellen, wenn die Elemente so nah aneinander liegen?
Ja, aber genau, aber du willst ja, okay. Aber was würde man denn dann machen? Also du möchtest ja, wenn du jetzt so ein mehrere Ebenen tiefes Menü hast, dann willst du ja vielleicht erstmal in der obersten Ebene, wenn man da tappt, dass man eben auch quasi nur durch die oberste Ebene durchgeht. Mhm. Und on demand das Untermenü erst aufklappt und dann wäre das sozusagen auch, sagen wir mal, von Display None auf Display Block geschaltet. Damit wäre es auch untappbar. Dann würde es, wenn die HTML-Struktur korrekt ist, also manchmal geht das, ist das ja teilweise layout-technisch schwierig, aber wenn das dann quasi eine Liste in, eine Unterliste in dem Listenpunkt wäre, könnte man das dann dadurch laufen.
Mhm.
Genau, aber man bräuchte ja dann trotzdem eben diesen Trigger, der das Untermenü dann sichtbar schaltet und vielleicht auch wieder wegschaltet, wenn man dann merkt, dass man es doch nicht gebrauchen kann. Wie würdest also das du das denn machen? Geht immer
mit Escape normalerweise, oder?
So. Würde ich bei dem Pattern jetzt, glaube ich, also hätte ich jetzt nicht so verbaut, aber wenn ihr sagt, dass das eigentlich so erwartet würde.
Und das ist auch eine Sache von nicht nur der Screenreader-Bedienung, aber auch Tastaturbedienung für sehende BenutzerInnen. Und die haben dann keine ARIA.
Ja.
Wie macht man den?
Welchen Hinweis bräuchtest du, damit du eben weißt, dass ein Button noch ein Untermenü aufklappt, einfach nur, also das ARIA expanded, ist das für wichtig?
Ja,
das ist wichtig.
Schon, ja.
Okay, und kein Verweis aber auf das, was es expanded, der ist dann nicht nötig aus deiner
Sicht. Das kommt normalerweise von der Beschriftung. Also, was ich gesehen habe, üblich ist einfach irgendwas unter Menü. Und das schreibt man im, oder mehr für Kontakte oder mehr für das und jenes ausklappen. Da sind schon die Entwicklungsteams kreativ mit dem ARIA-Label.
Mhm. Okay. Ah, erstaunlich.
Also ich glaube schon, es gibt Platz tatsächlich für ARIA-Controls, wie gesagt, bei solchen komplizierten Formularen, wo man weiß nicht, dass eine Entscheidung, die ich getroffen habe, irgendwann späten Konsequenzen hat. Jetzt, dass ich das sage, erinnert mich an einen Pen-and-Paper-RPG-Rollenspiel, den ich gespielt habe da.
Mhm. Hab wie gelernt, heißt das? Direkt verlinken hier?
Ich meine ganz allgemein die Art von Spielen.
Mhm.
Wie Dungeons and Dragons zum Beispiel. Das ist auch so eine Art von Spielen, wo wir durch eine Geschichte von einem Game Master geführt werden. Und wir können selbst entscheiden, erstens, was für einen Charakter wir einkörpern und dann auch, was für Entscheidungen wir treffen. Das Einzige ist nur, das Spiel hat einen Mechanismus, also wir dürfen nicht alles machen, was uns nur einfällt, ohne Konsequenzen dafür zu tragen. Es ist einfach so, wenn wir irgendeine Entscheidung treffen, es kommt dann in einer, zwei, drei Runden wieder auf uns zu, dass diese Entscheidung irgendeine Konsequenz mit sich gebracht hat. Und das ist irgendwie die Assoziation, die ich habe, wenn ich an diese Formulare denke. Also ich habe irgendwie ganz oben einen Checkbox angehackelt und das Ergebnis davon ist, dass irgendwo weiter nach vielleicht einer Taste und zwei Checkboxes und eine Radio Group sind weitere zwei Eingabefelder rausgekommen, die nur da sind, weil ich eine Option früher angecheckt habe und das Formular ist eigentlich nicht mehrschrittiger, sondern da werden mehrere Sachen auf einmal auf eine Seite angezeigt.
Ja.
Aber ich würde gerne auch ARIA Control sehen mit Unterstützung. Mhm. Aber es gibt schon Platz dafür.
Genau, dein Checkbox-Beispiel würdest du auch nicht mitgeteilt bekommen, weil eben NBDA das gar nicht unterstützt und auch JAWS eben nur, wenn du ihn dazu zwingst.
Genau. Das ist mein Wissensstand drüber.
Ja.
Ja. Ich würde da gerne noch mal ein bisschen auch eine andere Seite einbringen. Also für mich wird da eine Semantik zwischen verschiedenen Elementen hergestellt, die es sonst nicht gibt. Und ich glaube, also zumindest kenne ich auch Anwendungsfälle, wo das eben nicht komplett durch HTML-Struktur implizit passiert kann. Also bei uns, wir haben Tabellen und die sind komplex und da kann der User dann auch einstellen, welche Spalten er ein- und ausblenden will und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt gerade diesen Spaltentoggler mal hernehme, also gibt's einen Button, den klickt er auf, dann kommt so ein Popover, wo dann alle Spalten aufgelistet sind, dann finde ich, kann darüber, also dieses interaktive Element, ja genau auf diese Spaltenüberschrift referenzieren, um zu sagen, hier gibt es einen Zusammenhang, das steuert diese Spalte. Und ich finde, das ist ein Mehrwert alleine schon für die Entwickler, ohne dass das jetzt unbedingt auf den Accessibility Tree durchschlägt, weil diesen Zusammenhang muss ich ja sowieso irgendwie herstellen, wenn ich möchte, dass an irgendeiner Stelle, wo ich ein interaktives Element habe, ein Button, wo ich drauf klicke, dass etwas passiert, muss ich die Verbindung herstellen. Und ich finde das sehr gut, dass es hier ein ARIA-Standard gibt, der vielleicht auf der anderen Seite von den assistiven Technologien noch nicht so unterstützt wird. Aber ich sehe da durchaus auch einen Mehrwert für die andere Seite. Nämlich, für die Entwickler, die können den Zusammenhang sehen. Ich kann per JavaScript darauf zugreifen. Ich kann mir das referenzierte Element holen und dann dafür sorgen, dass zum Beispiel die Spalte einmal ausgeblendet wird. Und von daher finde ich dieses Element eigentlich gut.
Das heißt, du machst im Grunde das, was wir jetzt gesagt haben mit dem ARIA Selected und so, wo du das als Hook nimmst für dein CSS, so nutzt du ARIA Controls als JavaScript,
Hook,
also um JavaScript zu informieren, was es eben zu toggeln hat, zum Beispiel.
Mhm. Ja, genau.
Ja, das mache ich auch so. Also es ist eigentlich ganz cool, wenn man das so einmal gebaut hat, dann kann man das, muss man das nicht irgendwie jedes Mal neu verdrahten, sondern kann es einfach. Also, ich dachte, man erschlägt dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Man erschlägt dann aber doch nur eine wohl.
Aber die musst du erschlagen, ne? Und du könntest dir jetzt wieder selber einen Nicht-Standard überlegen, wie du es machst. Und so kannst du einen Standard nutzen, weil das ist ja genau das, was du möchtest. Ich habe ein Element hier, was eine Liste von anderen Elementen kontrolliert oder steuert.
Vielleicht eine kleine gute Nachricht ist, dass wenn man sich das Issue im NVDA-Repositorium anschaut über ARIA Controls, da hat jemand schon eine Basis für einen Pull-Request vorgestellt. Also es gibt einen Proof-of-Concept-Code, dass ARIA Controls in NVDA funktionieren kann. Es wäre jetzt nur die Sache, dass jemand das vollständig zu Ende schreibt, codet und testet und das wäre so gut wie fertig. Ich weiß, ich kann es nicht einschätzen, wie viel Arbeit das wäre, aber jemand hat schon die Arbeit vor einigen Jahren angefangen. Was mir jetzt noch läuft, und ich wollte dich, Peter, fragen, gibt's vielleicht welche neue HTML-Elemente, die ARIA Controls als Verbindung verwenden? Also so wie wir von Popover-Attribut gesprochen haben, dass dort ARIA Details und ARIA das ARIA Details dort verbindet und es gibt ARIA Expanded für die Tasten. Gibt es welche APIs in HTML, die ARIA Controls verwenden? Weißt du von sowas?
Da bin ich überfragt an der Stelle.
Vielleicht gibt es auch keine, aber ich war nur neugierig.
Mir fällt auch nichts ein, was ein Kandidat sein könnte.
Naja, so hier diese
Command Invoker.
Genau, Command Invoker. Also Command und Command vor genau. Und so.
Das ist auch in der Mache, das wäre ein Kandidat. Ich meine, letztlich die Mappings, es gibt natürlich die Mappings in die Accessibility APIs, die existieren natürlich alle. Mhm. Soweit ich die Kritik an ARIA Controls, ich habe auch noch mal einen ganz alten Artikel von Hayden Pickering verlinkt, der immer noch, glaube ich, aktuell ist, ist einfach die Hauptkritik, dass unklar ist, was für Informationen eigentlich damit an den Nutzer weitergegeben werden. Vor allem, weil eben, und da kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, also wir haben ja gerade gehört, JAWS geht so ein bisschen und sonst ist es unklar. Ich weiß auch nicht den aktuellen Stand in anderen, aber ich fürchte, er ist einfach so, wie er bisher ist, nämlich, dass nur JAWS ein bisschen was tut. Was nützt dir die Information, dass du irgendwas kontrollierst, wenn du nicht dahin kommen kannst? Ne? Mhm. Also so die Hoffnung war halt, dass das dazu führt, dass man dann eben zu dem kontrollierten Element auch springen kann, als Screenreader-Nutzer oder irgendeine andere assistive Technologie. Und dann ist schon die Frage, wie soll das funktionieren? Insbesondere, wie kommst du wieder zurück? Muss das dann auch funktionieren? Und was ist, wenn du damit interagierst? Ab wann kannst du noch erwarten, dass du zurückkommst zu dem zu dem Controller sozusagen. Und das, da ist einfach so viel Unklarheit gewesen. Wir haben in der Zwischenzeit andere Aria-Properties, die auch in die Richtung gehen. Also wir hatten, glaube ich, letztes Mal über Aria Details gesprochen, ne? Und da ist es ja auch so ein bisschen genauso eine ähnliche Verbindung. Hier sind die Details und idealerweise möchtest du dahin springen können und dann möchtest du aber wieder zurück, ne, zum Kommentar im annotierten Word-Dokument oder irgendwas anderes wie ein Popover oder was. Da ist, glaube ich, noch von der von den UX-Patterns einfach noch nicht viel Klarheit. Und das macht es, glaube ich, da kommt, glaube ich, einfach viel des der Skeptik her. Und letztlich, ich meine, würde ich jetzt das Thema wechseln, wenn ich darf.
Ja, klar.
Oder möchte ich so ein bisschen wechseln. Was mir wieder auffällt, ist, ich weiß eigentlich nicht, wie der Support ist in Screenreadern oder anderen Technologien. Und da haben wir auch so ein Dunkelfeld, dass wir eigentlich gar nicht genug Werkzeuge haben, um das zu dokumentieren. Ne? Also vielleicht kennt man A11Y-Support.io. Das ist halt auch so ein Volunteer-Projekt, das im Wesentlichen seit Jahren ruhig geworden ist, angetrieben halt von einem Einzelnen im Wesentlichen jahrelang. Es gibt das Aria AT-Projekt, das so ein bisschen mehr von der in der W3C beheimatet ist und was im Wesentlichen die Aria, die APG Authoring Patterns versucht, ein bisschen automatisiert Browser-Screenreader-Kombinationen zu testen. Es gibt jetzt seit neuestem versucht ein bisschen, wie heißt Leonie Watsons Firma?
Tetralogical,
genau. Die haben jetzt da ist Steve Faulkner auch aktiv, versuchen zumindest mal den Support für HTML-Elemente ordentlich zu testen. Es gibt so ein ganz neues Projekt.
Meinst du AT-Driver?
Ja, AT-Driver gehört zu Aria. AT-Driver ist das Web-Driver-Projekt, um testen zu können, oder?
Genau, aber ich glaube, die Idee ist auch, dass man dann eben also assistive Technologien so ähnlich wie Browser fernsteuern kann, um eben automatisierte Tests zu machen, um dieses.
Okay, dann ist es eher das, was ich zum Aria AT-Projekt stecken würde. Aber jetzt gibt es eben auch eine neue Idee für ein Compatibility Data Projekt, dass man einfach eben mal systematischer so ein bisschen Can I Use mäßig was hat, um wirklich mal Dinge nachzugucken. Aber das ist alles, wir haben da keine guten Quellen und wir haben nicht genug Dokumentation und es ist auch, glaube ich, eine riesige Herausforderung, weil man Aria nun mal mit Aria wildere Dinge konstruieren kann als mit HTML und da ist einfach eine Lücke und die Lücke ist echt schwer zu füllen, vor allem wenn jeder sein eigenes macht, aber auch insgesamt einfach.
Aber das zeigt ja nur wieder, dass jemand wie Pavel einfach unabdingbar ist für, also wenn man wirklich ein barrierefreies Projekt bauen möchte, ne? Einfach durch deine Erfahrung, die du durch das, du bist im Prinzip ja der Adressat dafür. Und
ich muss auch zugeben, ich arbeite nicht mit jeder möglichen AT- und Browser-Kombination, die existiert und die getestet sein sollte. Weil vor allem, ich bin überwiegend Windows-Benutzer und iOS-Benutzer. Mit Android habe ich zum einigen auch Erfahrungen. Mac, vielleicht tauche ich da irgendwann ein. Linux ist für mich kompletter Terra Incognita. Ich weiß, dass Orca sich ständig entwickelt mit beiden, mit Gecko, also mit Firefox und mit Chromium. Aber ansonsten gibt's so viele Kombinationen und je länger ich in der Community unterwegs bin, desto mehr sehe ich, dass Menschen sich alles Mögliche ausprobieren. Es gibt so viele Screenreaders auch, die nur auf einem bestimmten nationalen Markt verfügbar sind. Also da sprechen wir zum Beispiel von Ländern wie China, oder Japan, wo ganz andere Screenreaders verwendet werden. Und je nachdem, wie breit wir das angehen möchten, ich weiß, dass die W3C auch sich für Sprachen wie Japanisch und Chinesisch interessiert, ganz speziell mit ihren Working Groups. Das ist wieder eine Frage, was dann im Markt verwendet wird. Es gibt auch alternative Umfragen zu der WebAIM. Also WebAIM ist es ist weltweit die populärste Umfrage, aber die nimmt auch vor allem in Sicht den englischsprachigen Markt, weil die Umfrage auf Englisch ist. Und dann sind die Daten auch nicht immer das, was wir auch in Europa zum Beispiel sehen oder in bestimmte Länder Europas. Europa ist nicht auch nicht ein uniform, ist kein uniformes Markt. Und das sind spannende Geschichten. Ich habe vor kurzem eine japanische Umfrage gefunden und da sind die Nutzungsverhalten zu einigen komplett anders, mit einer anderen Tradition, die noch aus den 90er Jahren stammt, wo es eine lokalisierte nationale Screenreader gegeben hat. Aber ja, immer gerne, wenn ich irgendwie von Hilfe sein kann. Ich kann mich
ja, naja, du, zur Verfügung stellen. Bist auf jeden Fall näher dran als wir drei anderen, sage ich mal. Also wir sind am Ende dann doch einfach Theoretiker. So.
Was ich empfehlen kann, wenn jemand uns zuhört, dass sich mit Python und Desktop-Apps auskennt. NVDA ist Open Source und das heißt nicht nur, es ist kostenlos und jeder darf es benutzen, sondern auch, es ist ein offenes GitHub-Repository und man kann auch gerne Code dazugeben. Und wir haben es schon gesehen, es sind Pull-Requests von der Community gut angekommen. Sie brauchen vielleicht ein bisschen verfeinern, weil NVDA eine bestimmte Regel zum Code-Styling und so weiter hat. Aber im Endeffekt, jeder von uns, der sich mit Python irgendwie auskennt, kann dazu beitragen, dass sich diese Kompatibilitätsgeschichten wirklich ändern. Und vielleicht in einem Jahr, wenn wir uns hier treffen, sagen wir, ja, Aria Controls ist schon unterstützt. Mhm. Oder sonst was anderes, was noch fehlt.
Ich habe den Link auf jeden Fall hier in meine Liste aufgenommen.
Mhm.
Aber wundert mich auch, den gibt's ja auch schon lange, also dass der irgendwie noch nicht alle JAWS-User auf sich gezogen hat, weil JAWS ist ja auch echt nicht günstig, glaube ich. Und ich glaube, die Krankenkassen, die bezahlen denen alle 3 Jahre irgendwie die neueste Version, also eine Lizenz irgendwie so.
Das ist oder von alle Land 5. zu Land unterschiedlich.
Genau, also das heißt also, viele User müssen sich dann auch erstmal mit ein bisschen älteren Versionen durchschlagen, bis die Krankenversicherung dann mal wieder bereit ist, die aktuelle Version ein Update zu bezahlen. Und deswegen hatte ich eigentlich immer gedacht, dass so ein kostenloser Screenreader viel, also ganz schnell viel populärer würde, aber das scheint nicht der Fall zu sein.
JAWS ist vor allem auch in Organisationen mit sehr strengen Sicherheitsvorkehrungen angewendet, weil hinter JAWS steht eine kommerzielle Firma mit erweiterten Rechtsabteilungen und die können dafür garantieren, dass keine sichere und private Daten aus Branchen wie Regierung, also Staat, E-Government, Banking und so weiter rausfließt, weil die Firma verantwortet dafür mit ihrer Reputation und mit Geld und mit Haftung und so weiter. Bei NVDA, das ist Open Source, sie bemühen sich schon, das sicherzustellen, aber es ist noch nicht so weit mit der Sicherheitsvorkehrungen wie JAWS zum Beispiel. Man kann immer noch freilich die Python-Konsole aufmachen und ja, jedes mögliche Code ausführen.
Mhm.
Aber es wird dann gearbeitet. Ich finde es spannend, wie sich das in die nähere Zukunft entwickelt.
Ja, werden wir auf jeden Fall beobachten. Der Fairness halber müssten wir einmal noch den Peter drücken lassen. Ich frage aber in die Runde, ob wir noch können oder ob wir platt sind. Marco kann noch.
Einer geht noch.
Ja.
Einer
geht noch. Machen wir noch einen.
Dann drücke ich.
Jawohl.
Orientation. Das ist auch spannend, weil dafür gibt's auch einen NVDA-Issue, dass es noch nicht unterstützt ist.
Mhm.
Und da kann ich mich erinnern, da hat jemand von Slack sogar sich gemeldet, hey, wir brauchen das. Könnt ihr bitte das einführen? Es geht einfach darum, bei gewissen Controls, wie zum Beispiel Sliders oder Tab-Panels, in welche Ausrichtung die navigierbar sind. Also ist das vertikal oder horizontal? Im Essenz, es ist, wenn ich das richtig verstehe, einfach die Ansage, die einen Tastatur-Navigationsmuster komplementiert. Und es geht darum, dass gewisse Controls, also eben Sliders, Tab-Panels, die können vertikal oder horizontal navigiert werden. Das heißt, entweder mit Pfeiltasten links, rechts oder mit Pfeiltasten rauf und runter. Und es geht einfach darum, die BenutzerInnen darüber zu benachrichtigen und aufklären, hey, hier navigiert man mit diesen Pfeiltasten und dort mit welchen anderen. Aber vielleicht steckt sich mehr dahinten.
Ja, also ich weiß, dass also so im Zuge der Schreibrichtung arbeiten, die Browser diese ganzen, also Range-Slider nachgerüstet haben, dass die eben auch so Top-to-Bottom-Schrift unterstützen und dann auch vertikal sind und nicht horizontal. Und ich überlege gerade, ob die sogar vielleicht in HTML dafür ein Attribut hatten. Ah ja, genau. Die haben nämlich Orient, aber das ist nicht Standard. Das würde dann das Gleiche auch tatsächlich manifestieren, also nicht nur kommunizieren, dass irgendwas vertikal oder horizontal sei, was es dann vielleicht visuell nicht ist, sondern es würde das dann auch tatsächlich visuell manifestieren.
Mhm. Das sind ja physische Attribute, ne? Und eigentlich will man noch jetzt hin eher logische Attribute, so Block und Inline. Müsste man das dann nicht auch eher hier Block und Inline nennen?
Vielleicht schon, aber vielleicht überfordert man damit die ARIA Working Group, also indem man dann, das ja geht ja schon so ein bisschen in Richtung, also es war korrekt, aber vielleicht dann auch schon sehr spitzfindig, in Anführungszeichen.
Ich überlege gerade, wie das funktionieren würde. Ne? Also von der Punkt von den Logical Properties ist ja, dass sie automatisch wechseln.
Ja. Mhm.
Also würde man eine Komponente bauen, die eine Scrollbar ist und je nach
okay, und
je nach was entscheidet, ob sie horizontal oder vertikal ist. Also unter welchen Bedingungen würde sie wechseln?
Mhm.
Frage ich mich.
Es gibt ja auch so Use Cases, wo man das eben bewusst nicht macht, also wo man keine Logical Properties zulässt, weil das irgendwie auch keinen Sinn machen würde, das dann zu verändern mit der Schreibrichtung. Ich glaube, so, also zum Beispiel Scrollbars gibt's ja jetzt zum Beispiel nicht in den Logical Properties. Also gibt's ja weiterhin nur in den entsprechenden XY-Achsen. Ich glaube, dem liegt auch so eine Argumentation zugrunde, dass es da keinen Sinn machen würde. Ja.
Es ist halt wieder so eine kleine ARIA-Property, die so ein Mimi-Signal dem Nutzer gibt. Aber was das dann bedeutet, hängt völlig davon ab, was die Entwickler damit, also da machen.
Ja.
Also da folgt ja nichts draus.
Genau, aber das ist ja bei ARIA immer
halt
das,
orientiert,
das,
ne? Und dann,
das ist ja immer nur ein Versprechen, genau. Für irgendwas. Das,
ja, genau. Ja. Und es ist natürlich immer gut, HTML ist auch ein Versprechen, ne? Also.
Ja, aber das, da ist es ja dann meistens, dass die Browser dann auch das Versprechen gleich auch noch mit implementieren. Bei ARIA.
Ja, aber wenn du nur einen Button hast, der macht ja auch nichts erstmal, ne? Also du musst ja dann trotzdem auch was tun.
Ja.
Also deswegen, ist es ein schwächeres Signal, würde ich auf jeden Fall sagen.
Ja.
Aber deswegen ist da so wahnsinnig, also deswegen fällt es mir auch schwer. Das ist so diese schöne Offenheit von ARIA auch manchmal, ne? Ja. Zu sagen, so, du kannst jetzt hier ein bisschen was sagen. Aber du musst dann trotz, das entschuldigt dich nicht, irgendwo noch mehr Dokumentation zu haben. Wie funktioniert denn die Komponente? Ne? Wie interagiert man mit der?
Ja.
Also
was ich damit mal gebaut habe, ist so ein Bildvergleich, also den man dann, wo man quasi diesen Trenner, wie viel man von den zwei Bildern sieht, dann per Range-Input verschieben kann, und vielleicht würde man da auch wollen, dass man das oben unten splittet, und dann könnte man den vertikal setzen, und von der Bedienung her würde ich jetzt mal, kann ich mir vorstellen, dass man, ich weiß nicht, die benutzt man wahrscheinlich mit Cursor-Tasten links, rechts, und dass man das dann anders macht, eben mit oben unten oder sowas.
Ja, das war, glaube ich, die Überlegung bei LVDA, sollte das irgendwann implementiert werden. Sollte die Orientierung jedes Mal angesagt werden oder nur, wenn das vom Standard irgendwie abweicht? Also wir erwarten normalerweise, dass Sliders, das Schieberegler, sich mit der Cursor-Tasten links und rechts bedienen lassen. Sollte es trotzdem angesagt werden, Slider wird horizontal, oder sollte das nur dann angesagt werden, wenn es anders als erwartet ist, also nur wenn vertikal und mit den Cursor-Tasten rauf und runter? Ich glaube, das war die Position, also die Stellungnahme von NVAccess, eben nur wenn das anders als erwartet sich verhält.
Ja, finde ich auch sinnvoll, weil bei Checkboxen würde man das ja, also bei wie bei Radios würde man das ja auch nicht anders handhaben, nur weil die vertikal sortiert sind und nicht horizontal. Da würde das ja auch, glaube ich, immer noch links, rechts sein, ne? Also zum sich durch diese Fokusgruppe bewegen.
Normalerweise funktioniert beides, habe ich das Gefühl. Also zumindest von was ich getestet habe. Je nachdem, wie das gecodet ist, aber ja. Bei Radios.
Da wird's dann auch lustig, ne? Also die das Attribut, wenn das nicht horizontal oder vertical ist, dann gilt es als ambiguous und irgendwie unklar. Und dann kann man weitergucken und sagen, aber wie ist denn, also wenn man dann eben einen Default haben will, sollte man es eben nicht leer lassen, sondern dann sollte man es wegmachen. Und dann muss man natürlich wissen, was ist denn der Default für meine Rolle? Also ich habe gerade mal nachgeschaut, bei Scrollbar zum Beispiel ist laut Spec der Default von Orientation ist Vertical. Was man ja auch nicht, also ich meine, wo man wahrscheinlich auch streiten kann.
Ja. Aber der zumindest der geläufigere Fall wahrscheinlich, weil unsere Seiten so strukturiert sind, dass sie meistens oder öfters in der Vertikalen gescrollt werden als in der Horizontalen.
Aber ich finde, Marco, deine Frage finde ich total super. Ich muss die mal in die ARIA-Gruppe schmeißen, auch wenn ich eigentlich irgendwas wie Logical Properties brauchen für solche Dinge.
Ja.
Gibt klügere Leute da als mich.
Nicht, dass da eine Kernschmelze direkt passiert.
Ja, wie sagte Pavel vorhin, dann treffen wir uns in dem Term wieder und dann sehen wir, was draus geworden ist.
Ja.
Sehr gerne.
Genau, dann haben die den Peter rausgeworfen. Er ist ja nicht mehr in Wald. Ja, er ist doch ein Querulant. Ja. Ja, cool. Wir haben auf jeden Fall wieder was abgerissen. Ich fand das wieder super interessant, sehr lehrreich. Sehr cool.
Hat Spaß gemacht.
Ja,
auf jeden Fall.
Sind wir denn jetzt schon einmal durch? Nee, ne? Es gibt noch ein paar, die wir nicht gestriffen haben, oder?
Ich weiß nicht, wie viel es insgesamt sind.
Ein oder zwei.
Ja, also es werden bestimmt auch welche übrig sein. Es sind auf jeden Fall nicht ganz so viele natürlich, wie wenn wir irgendwie aus dem großen HTML-Fundus uns bedienen, weil das ja dann Elemente und Attribute sind. Genau, aber ein bisschen Luft haben wir noch.
Ja, für dein Glücksrad fiel mir ein. Es gibt ja so eine Art JSON-Datei mit allen.
Die nehme ich auch. Diese MDN-JSON-Datei meinst du, ne?
Nee, ich meine jetzt in der Spezifikation selber gibt es so eine kleine JSON-Datei mit allen Rollen und Attributen.
Ah.
Und also Role-Values und allen Attributen.
Ja, das ist ganz gut. Information. Ja. Weil ich nämlich...
Die könnte man ja vielleicht auch reinziehen.
Genau, weil ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Rollen haben wir ja sehr wenig gehabt bisher.
Genau, das ging mir durch den Kopf eben, ja.
Genau, und das ist ein guter Hinweis. Ich versuche das mal bis zu unserem nächsten Mal dann zu verbauen, weil die Roles würden alle sozusagen in einem riesen... Also es könnte, das Attribut Role könnte kommen und dann werden wir die ganze Sendung damit beschäftigt. Ja. nee, das finde ich gut. Da werde ich mal nachgucken.
Ich habe hier mal gezählt bei uns. Wir haben 51 ARIA-Attribute, also die mit ARIA-Bindestrich beginnen, durchgenommen. Und ich glaube, das waren in dem Zeitpunkt dann auch alle dokumentierten, die nicht deprecated waren oder sowas. Bei Rollen ist es ja ein bisschen komplexer, weil da ja auch die abstrakten Rollen noch beschrieben werden. Und das ist ja eigentlich eher so ein Implementierungsdetail oder Hinweis. Die sollte man ja gar nicht verwenden. Also zumindest Das ist ja eher dann so für die andere Seite, also die Implementierer der assistiven Technologien, wie das zu verwenden ist und weniger für uns, oder? Oder doch, ich weiß es gar nicht. Also,
aber trotzdem glaube ich, finde ich es so, oder es klingt zumindest so, als wäre das auch mal interessant, da einen Blick reinzuwerfen.
Also es gab ja mal einen, als ich so zu der ARIA-Gruppe stieß, für ARIA 1.2, gab es ursprünglich die Idee, dass man für jedes HTML-Element eine Rolle braucht. Und oder dass man da so eine Parität herstellt. Bei den Attributen, HTML-Attributen, haben wir es dann nicht mehr uns getraut, weiterzumachen. Oder keiner hatte mehr Lust. Und schon bei den Elementen war dann irgendwann der Pushback da. Und dann wurde Generic eingeführt und dann, den brauchten wir ja eh. Das war eigentlich der wesentliche Punkt, glaube ich, für die wesentliche Motivation damals, was für die Generics zu haben. Und dementsprechend sind dann ganz viele Elemente einfach auf Generic gemappt worden und dann hat man die raus. Aber es gibt dann doch ein paar Ausnahmen und die sind manchmal ganz amüsant zu betrachten.
Ja, es gibt die Situation, dass gleiche HTML oder nein, verschiedene HTML-Elemente auf die gleiche Rolle gemappt werden. Ich glaube UL und OL zum Beispiel, also diese List-Dinger. Und dann hat man aber auch das Input zum Beispiel, je nach Type, glaube ich, auch verschiedene Rollen. Also gleich ist das nicht. Also da gibt's beide Abweichungen, ja, in beide Richtungen.
Ja. Ja, ja, dann gucke ich mal, dass ich dieses JSON finde und rein verbaue. Genau, das. Ja, das ist eine gute
Idee.
Dann
kommen auch noch die Rollen. Oha.
Ja, finde ich gut. Genau, 51 ARIA-Attribute ist auf jeden Fall auch gut. Das, ich glaube, das heißt, dass wir auch noch ein bisschen Futter auch an der Front haben. Ja, super. Vielen, vielen Dank euch. Genau, ich habe hier die ganzen Links mir alle hier wegnotiert, um die dann in die Shownotes zu verbauen.
Auch die wir in der Vorbesprechung hatten.
Genau, wir hatten in der Vorbesprechung, das wollten wir ja noch hier mit rein droppen. Hattest du, Marco, Bad UI irgendwie? Ich weiß nicht, kamen wir irgendwie drauf? Das sind so Interface-Elemente, die aus der Hölle sozusagen. Also die es einem sehr schwer machen, Eingaben, also Formulareingaben zu machen. Und das andere war userinterface.com.
Das ist so ähnlich, genau.
Nee, User in your face, nicht Interface, sondern inyourface.com. Genau, das ist ein Dark Pattern User Flow, den man durchspielen kann, der einen wahnsinnig macht. Genau. Ja. Vielen Dank euch dreien. Die Daniela, die letztes Mal dabei war, die hat's heute nicht gepackt, aber vielleicht sind wir nächstes Mal dann wieder zu fünft. Hat auf jeden Fall wieder viel Spaß gemacht. Und genau, wir können ja im Anschluss nochmal einfach der Praktikabilität halber einen Termin für das nächste Mal uns ausknobeln. Der kann ja wieder etwas weiter in der Zukunft liegen. Und dann kommen wir wieder zusammen und setzen das hier fort. Mir macht das immer Spaß.
Und dann hoffentlich wieder mit Daniela. In voller Runde.
Genau.
Ja. Hoffentlich. Vielen Dank für die Einladung. Also ich freue mich auch immer.
Ja, ja, gerne. Vielen lieben Dank.
Genau.
Vielen Dank.
Dann vielen Dank auch den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören, wenn ihr Fragen habt. Alle Teilnehmenden sind in Shownotes verlinkt und ihr könnt uns aber, also sowohl uns vom Podcast anschreiben, als auch eben unsere Gäste, wenn ihr noch Fragen oder Rückfragen habt oder Ideen, immer her damit. Genau. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder und hören wir uns nächste Woche wieder bei der nächsten Sendung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.